Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
So, herzlich willkommen zur letzten Folge vor der großen Juli-Hitzewelle. Herzlich willkommen zur Folge 133 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen Heiko, herzlich willkommen Belkan und herzlich willkommen Marian in den Gadgetfunk-Studios. Euch geht's allen gut, hoffe ich.
Jawohl. Melde positiv kann zurück. Ich. Es geht super gut. Not.
Nur so bestätigen.
Mir geht es gut.
Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Ja, mir geht es gut. Ich hatte also einen sehr stressigen Tag, der mir auch, war auf jeden Fall eine Geduldsprobe für die eine oder andere Ader in meinem Auge. Aber man sagt ja immer, wenn der Tag mies anfängt, ist der Abend umso schöner. Stimmt's, Jungs?
Aber sag mal, Belkan, hast du mit deinem Auge den Reifen aufgepumpt oder warum?
Ja, Leute, ja komm, ich erzähl's kurz. Heute Morgen Nachricht unseres Nachbarn per WhatsApp. Belkan, keine guten Nachrichten für dich heute Morgen. Ein Foto im Anhang und ich hatte einen Platten im Reifen. So fing mein Tag an, Leute. Aber das soll uns jetzt natürlich die Laune nicht verderben. Ist ja auch schon gegessen. Ja? Und ich bin da schon drüber hinweg. Jetzt gerade, wo ich das erzähle, fängt dieses unangenehme Zucken im linken Auge wieder an.
Aber Belkan, mach dir nichts draus. In München ist mir das mal passiert, dass ich im Herbsttag morgens rausging und irgendwie war ich zu der Zeit nicht ganz so mit Standheizungen bewandert. Ja, und ich sehe nur das Auto vom Nachbar gegenüber qualmen und dampfen und war leicht geschockt und klingelte aus dem Bett, dass sein Auto vermeintlich brennt. Und er hat mir dann mitgeteilt, das ist nur die Standheizung. Man kann sich auch so rum zum Affen machen.
Heiko, du Dinosaurier, es gibt Autos, die sich selbst heizen.
Ja, ich kam mir schon ein bisschen blöd vor in dem Moment, muss ich sagen. Von daher, ja. Aber Auto läuft wieder, Reifen gewechselt, ja, alles schick.
Ja, Reifen flicken lassen, ne? Ich habe dann irgendwie den Reifen mitgenommen zum Reparateur meines Vertrauens, habe den aufpumpen lassen und dann gewatzt und dann zur Arbeit, Leute. Schweißgebadet kam ich dann im Büro an, wo dann natürlich keine Wellness-Oase auf mich wartet, sondern tatsächlich mache ich meinen Job beruflich, ihr werdet es kaum glauben. Und deswegen gibt es da auch ein gewisses Stresspensum natürlich da auch, ne?
Jo.
Tatsächlich.
Du machst deinen Job also beruflich. Das
da könntest du ruhig mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja. Ja, bist beruflich im Job. Ja, aber das ist ja mehr als viele andere von sich behaupten können. Also ich finde das gut. Und auch mit ja. Reifen und so. Vor der Arbeit ist immer schön.
Ja.
Ja, mein Reifen verliert ja. Luft. So viel dazu.
Ach, du hast auch einen Luftverlustreifen, oder was, Carsten? Das ist ja... Dann können wir uns ja schon hier zusammentun zu der Gruppe der luftverlierenden Reifenhaber. Das ist voll schlimm.
Lasst euch die Luft am Leben... Ja, lasst euch die Luft
der Luftbluse nehmen,
Leute.
Ja, momentan noch geht's mit, weiß ich nicht, alle anderthalb Monate mal zur Tanke fahren und neu aufpumpen auf 2,6 Bar. Ah, jetzt weiß ich zumindest auch, was da reingehört.
Es hat auch seine Vorteile.
Ja, er geht gerne auf 1,6
Bar. Oh, das ist aber heftig. Mhm. Also,
ich muss nur lang genug warten. Wenn ich bei der ersten Leuchtanzeige gehen würde, wären es wahrscheinlich noch keine 1,6, sondern 2,6.
Ja, das Ding ist tatsächlich, Carsten, Autobahn ist gefährlich, wenn du mehr als ein halbes Bar Luft verloren hast. Also da bitte drauf achten, weil dann wird er heiß auf der Bahn und dann kann er platzen. Das ist nicht so nice. Gerade hinten.
Ja, du... kennst mein Auto nicht. Ich glaube, das ist alles im Rahmen. Alles nicht so schlimm. Wer auch platt war übrigens, eigentlich wollten wir ja vielleicht nicht drüber reden, machen wir jetzt doch ganz kurz, mein Freund Elster. So, die Jungs, die immer ganz schnell dabei sind, wenn man mal am Wochenende, also ich muss ja immer Umsatzsteuervoranmeldungen machen und einreichen und auch zahlen.
Und ich habe festgestellt, wenn mal so ein Zehnter, das ist nämlich immer der Stichtag, auf den Sonntag fällt und man am Freitag überweist und wegen Werktag erst am 11. der Zahlungseingang registriert wird, dann sind die ganz schnell mit irgendwelchen Meldungen und Mahnungen und Strafandrohungen und so weiter. Ja, und jetzt dieses Wochenende ging halt gar nichts bei unseren Freunden von Elster, weil die ein Formular zum Download gestellt haben und haben sich quasi selbst gedetost.
In Verbindung mit dem deutschen Volk. Ne?
Das Download. Ja, aber damit rechnest du ja als gescheiter Admin, oder?
Nein, ich habe ja so ein Déjà-vu gehabt zu Corona-Folgen von uns, als ich das gesehen hatte in den Shownotes. Und dementsprechend, nein, niemand in Deutschland rechnet damit, dass wenn etwas über online funktioniert, dass alle gleichzeitig das benutzen wollen, weil sie es vielleicht sogar sinnvollerweise tun sollten gleichzeitig.
Ja, das ist ja eine Frist. Das ist ja, man hat für die Grundbesitzthematik, da hat man ja bis 31. Oktober Zeit. Aber der gute Deutsche, ne, wird es natürlich sofort erledigt haben. Und somit konnte Carsten leider seine Umsatzsteuervoranmeldung nicht hochladen, was natürlich sehr ärgerlich ist. Ja, ob die jetzt extra dafür einen Load Balancer installiert oder das Ganze ein bisschen hochgepitcht hätten, I don't know. Ja, wahrscheinlich konnte keiner damit rechnen. Ja.
Also für meine Umsatzsteuer, für meine Voranmeldung lohnt sich ja der Load Balancer ganz sicher eher nicht. Ich finde es halt trotzdem erstaunlich, dass hier gerade, und ich meine, das ist ja brutal wichtig, das Portal, dass man da auf das System zerschmettern kann oder zum Liegen bringen kann, nur weil sie jetzt ein Formular zum Download hochstellen. Also dünkt mir unprofessionell. Aber
schnippisch fand ich auch die Bemerkung des Betreibers seines Zeichens Steuerbehörde Bayern. Ja, alle, die eine Buchhaltungssoftware oder Steuersoftware mit Anbindung an Elster benutzt haben und darüber ihre Steuervoranmeldung und so weiter gemacht machen, die waren ja nicht davon betroffen. Die hätten das ja ganz normal machen können. Mhm. Hilft dir jetzt sehr, Carsten, ne? Deswegen, also, ich fand sie schon sehr schnippig.
Ja, du,
Bemerkung. Also,
ja, ist halt so. Ja, warum sollte auch irgendwas funktionieren? Ich denke dann immer an das Bild, das Heiko von seinem Kollegen gezeichnet hat, dem nordischen Hersteller, den du da hattest, der seinen ganzen Bums mit zwei Apps weitestgehend easy lösen kann und wir schaffen uns halt hier eine künstliche Restriktion nach der anderen wieder selber ins Haus.
Wobei
das
ist einfach nur traurig. Wobei auch
ich reg mich nicht mal mehr drüber auf.
Das ist einfach neigt, so. Hart über seine Apps zu schimpfen, weil auch nicht immer alles geht. Also natürlich sind die ein bisschen weiter als wir, aber so richtig happy mit Usability und so sind die auch nicht immer. Ja. Aber gut, war auf jeden Fall am schönsten bei der ganzen Geschichte, fand ich eigentlich deine
App. Ja, aber ja,
die diebische Elster. Das hat es ganz gut getroffen. Und wir können ja, und Marian hat es ja auch ganz gut weitergeführt. Wir können ja froh sein, dass es kein DDoS-Angriff oder Hack war. Andere Kommunen oder Einrichtungen haben da in den letzten Monaten ja auch mehr Geld bezahlt, was Hacks und so angeht. Von daher.
Naja, aber wenn du, ich habe es ja eben schon so bezeichnet, letzten Endes haben sie sich doch quasi selbst gedetost. Ja. Also sie haben durch diese erhöhte absehbare Anfrage eine Nutzeranfrage selbst generiert, die ihr System zum Erliegen gebracht hat. Also, weiß ich, vielleicht gibt es den Begriff
Self-DDoS. Wenn es den noch nicht gibt, dann haben wir den jetzt etabliert, Carsten.
Oder haben irgendwelche Schrauben, die Leute gesagt, naja, was kostet uns mehr? Den Load Balancer anpassen oder es einfach aussitzen? Ah, lass uns aussitzen und vielleicht haben wir noch ein paar Fähnchen.
So. Ein bisschen hämmer. Wahrscheinlich ranken wir dann sogar bei Twitter.
Ja, wahrscheinlich. Lieber schlechte Presse als gar keine Presse, ist das Motto.
Ja. Gehen wir einfach wohlwollend drüber hinweg. Wollen wir jetzt schon Musik machen? Wir werden nachher noch viel Musik hören, fürchte ich. Ich habe eine gute Nachricht für mich, für meinen Kosmos rausgefunden. Ganz kurz hier, die da sind wieder auf der Bühne zum ersten Mal seit langer Zeit. Genau, Rage Against the Machine tourt wieder, haben ihre Tour in Wisconsin gestartet dieses Jahr und haben gleich mal gefordert, den Supreme Court abzusetzen. Ist alles nichts Neues, verwundert auch überhaupt nicht. Ich habe mich trotzdem feixend vom Bildschirm wiedergefunden und habe mich gefreut. Finde ich gut, mag ich. Rage Against the Machine ist gut. Und sie haben anscheinend, ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder juristischen Hintergrund, aber sie haben kein Statement verbal formuliert, aber es liefen wohl mehrere Message-Bänder über die Leinwände hinten drum. Also mag sein, dass das jetzt der Choreografie geschuldet ist, oder mag sein, dass sie sich in diesem merkwürdigen Land strafbar machen, wenn sie das ausformulieren, und so haben das halt einfach über die
in der Kunst
Leinwände im Hintergrund.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Heiko, ich wollte dem Carsten nicht ins Wort fallen. Das ist, denn auch in den USA gibt es künstlerische Freiheit, und dann kann man sowas tatsächlich so verpacken.
Der Artikel, den wir verlinkt haben, schreibt davon nichts, weist auch nicht darauf hin. Das ist jetzt eine absolut subjektive Interpretation meinerseits. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das ein bisschen was dran ist. Ja, also waren wohl mehrere Spruchzeilen, und es endet in einem Hinweis in Großbuchstaben, in dem die Band die Abschaffung des obersten Gerichtshofs forderte, abort the Supreme Court. Hat sich dieser Club von Dichtern auch mehr als redlich verdient, nach dem, was da an Entscheidungen getroffen worden ist in den letzten Wochen.
Ja,
ab ins Mittelalter mit ihr. Nein. Dichter. Ich sagte tatsächlich Dichter, aber Richter ist ein
Wird's auch treffen, so ein bisschen.
Ein
ja, Entschuldigung,
ich habe einen Elfmeter
liegen lassen, nicht verwandelt, total recht. Aber, ja. Aber jetzt, wo du es
sagst,
ja, ist natürlich das schon eine Institution, ja, die reden wir nicht drüber. Sonst rutsche ich
da. Apropos Elfmeter.
Der Spottus.
Apropos elf Meter.
Supreme Court. Ach komm, du willst doch nichts über Fußball.
Nee, ich wollte dich eigentlich fragen, mein lieber Carsten, warum hast du uns noch nichts von der Frauenfußball-EM erzählt letzte Woche?
Ich sage, ich werde auf diese Frage nicht antworten, weil alles, was ich jetzt sagen könnte, würde mir so oder so falsch ausgelegt werden. Und,
also es ist nur der Political Correctness geschuldet, dass wir da nicht drüber gesprochen haben, als männliche Vertreter, als Männerclub hier.
Und du meinst jetzt nach dem sagenhaften 4:0 gegen Dänemark sind wir jetzt auch auf den Fantrail aufgesprungen und reden über die Fußball-EM der Frauen, die derzeit gerade in
stattfindet. Na, eigentlich ist es viel eher das Spiel, was heute Abend noch stattfindet. Also was die geneigten Hörerinnen und Hörer quasi dann schon gesehen haben, wenn sie diese neckische Aufnahme akustisch vernehmen.
Okay.
Das ist ja eigentlich das entscheidende Spiel, ob wir denn auf den Fantrail aufsteigen, oder wenn sie denn heute gegen Spanien gewinnen, oder ob wir dann sagen, ja, okay, nee.
Also du meinst, die sollen erstmal was leisten, bevor wir über sie reden. Ne? Stimmt, finde ich auch. Die haben noch überhaupt nichts gezeigt, also am 4:0 gegen Dänemark. Das übrigens Finnland 1:0 geschlagen hat,
ja,
wie es aussieht. Ich guck gerade, ist das schon der Endstand, oder ja, das scheint der Endstand.
Ich habe gestern die Engländerinnen gesehen. Das war wirklich ein krasses Spiel.
8:0 gegen Bella Italia war das, ne?
Norwegen,
genau. England, Norwegen. Ach, Italien hat aber auch hoch verloren. Ich glaube 5:1 gegen Spanien. Nee, Frankreich.
Nee, aber die, was die Engländerinnen da gezaubert haben auf dem Platz, Alter, holla die Waldfee. Hochprofessioneller Fußball, also ohne Scheiß hast du nicht gesehen, dass das, also es war ja bisher immer irgendwie so, dass Frauenfußball so ein bisschen was Amateurhaftes hatte, irgendwie. Ist einfach mein Eindruck, aber das war echt höchster Profifußball höchster Güte gestern. Also Wahnsinn. Hat mich echt fasziniert, dieses Spiel.
Also ich finde, man sieht schon immer noch einen Unterschied und ich bilde mir ein, am meisten fällt es mir bei den Torhüterinnen auf. Wenn ich Leistungsunterschied, aber vielleicht von den Bewegungen, von der Torbeherrschung, Strafraum, da kommen die mir noch am ehesten ein bisschen unbeholfen vor. Der Rest beim Frauenfußball ist schon echt gut anzuschauen.
Mhm. Und was mich halt deswegen ja das Spiel gestern, die England hat seine Fußballmannschaft, Frauenfußballmannschaft komplett professionalisiert mit hohen Gehältern, ne? Spanien professionalisiert mit gleichen Gehältern, glaube ich, wie die Männer. Sind die ersten, glaube ich, die da vorangegangen sind?
Du musst aufpassen, wenn du sowas sagst. Da geht's um die Prämien in den Nationalteams. Ah, okay. Wenn du sagst, die verdienen gleich viel, dann heißt es, die verdienen so viel wie, weiß ich nicht, Mo Salah bei Liverpool oder na, Gündogan bei Manchester City. Das geht es nicht um die Gehälter, sondern es geht um die Prämien bei internationalen Auftritten.
Mhm.
Aber
ja, das ist der genau. erste Schritt. Das sehe ich halt auch so. Ne? Und das könnte wirklich spannend werden in der Zukunft noch. Also bin mal gespannt, was das heute Abend noch hier wird. Ne?
Ja, du wirst es.
Ich werde mir auf jeden Fall noch anschauen, was ich dann nachher anschauen kann. Ja. Und von Heiko dann wieder aufgefordert worden: Marian, deine Spur ist ja noch nicht hochgeladen.
Die Erkenntnisse, ja, wenn du morgens früh aufstehst, vor 500 Kilometer Fahrt nach Hamburg, um sein Zeug zu schneiden und du stellst fest, hey, da fehlt ja eine Spur, dann kriegt der Tag gleich richtig Format, was die Laune angeht.
Das ist fast so gut wie so ein platter Reifen am Morgen.
Bestimmt.
Das hat eine ähnliche Wirkung. Ja,
auf das Zucken im Auge eine gleiche Wirkung wahrscheinlich.
Ähnlich. Ja. Oh Mann. So, Frauenfußball enough oder wollt ihr noch eine Prognose abgeben, wer Europameister wird?
Ich nicht.
Ich komm, Marian, du als neu auserkorener Verfechter der Frauen-EM 2020.
Also nach dem Spiel der Engländerinnen gestern würde ich sagen, England macht's.
Ja.
Wieso darf eigentlich England bei der EM mitspielen?
Ah, das ist eine berechtigte Frage eigentlich.
Low-hanging fruits hier. By the way, England, um mal von dem Frauenfußballthema wegzukommen, heute die Nachricht gelesen, dass die Lebensmitteleinzelhändler in Großbritannien anfangen, Butter und Käse oder generell Milchprodukte jetzt auch mit Diebstahlsicherungsspinnen zu sichern. Und das ist kein Witz.
Ja, ich,
weil die Diebstahlquote so hoch ist, weil die Preise für einen Pfund Butter so Richtung 10 Pfund gehen gerade. Das ist schon abgefahren.
10 Pfund.
Ja, richtig teuer in England. Ja.
Für Butter.
Für einen Pfund Butter. Ja, jetzt.
Und ich dachte, die 2,20, die ich da im Angebot geschossen habe, kürzlich, sind schon viel.
Du bist noch Nutznießer der europäischen Subvention, aber die Großbritannien-Menschen halt nicht mehr.
Also 2,20 Euro ist richtig billig, Carsten. Das ist richtig billig.
Wir haben 3 Euro bezahlt, vor kurzem 3 Euro bezahlt. Naja. Bei einem Discounter. Mhm. Beim Discounter. Die Netto-Hausmarke.
Ich habe gestern 3,39 Euro bezahlt.
Die Inflation, da schlägt sie wieder zu. Unglaublich. Aber wie gut, dass wir nicht in Großbritannien sind. Ja. Wobei, die haben wenigstens einen Grund zu feiern, auch wenn sie nicht die Frauen-EM holen. Ja. Denn der gute Boris ist ja am guten Abdanken. Vielleicht wird es dann mit den Butterpreisen auch langfristig wieder besser, wenn er weg ist.
Ja, weil der braucht nicht so viel für seine Haare.
Bojo. Ich, mir fällt es sogar noch einer ein, den ich draufsetzen könnte, aber das lasse ich aus Geschmacksgründen.
Herr Carsten, das ist die letzte Folge mega Sommerwelle. Da kannst du doch jetzt mal einen raushauen.
Nee, aber ich habe ein sehr erschreckendes Video gesehen bei Twitter, glaube ich, war das. Da hat einer der Johnson-Berater bei Fox News Rede gestanden, so wie das sein könnte, dass der Boris so wenig Anerkennung kriegt. Und er hat sich dann eben auch ausgelassen, dass eigentlich ist ja Boris der englische Trump und eigentlich hat er es genauso gemacht und get Brexit done und UK first und blablabla. Nur diese scheiß Konservativen haben ihm immer wieder Stöckchen in die Speichen geschmissen und deshalb konnte er das nicht so durchziehen. Aber er ist der englische Trump. Und ja, das, ach Gott. Nee, auf dieses Thema gehen wir besser nicht selber ein, weil das ist.
Er sagt selber, englischer
uferlos.
Trump und kann sich dann das nicht zusammenreimen, was da passiert. Also.
Ich weiß
der
gar nicht.
Der lebt auch in seiner Bubble, oder?
Ja, aber mir scheint, dass der Name Boris in UK im Jahr 2022 echt kein Kurzname ist, oder?
Nicht wirklich.
Und vor allem, wenn man keine dunklen Haare hat.
Chapeau, Chapeau. Ach ja.
Ja, lass uns ja. Die mal nicht haten. Schöne Grüße an alle Boris auf diesem Planeten. Ist eigentlich die Mehrzahl von Boris Borisse? Ist auch egal. Auf jeden Fall alles Gute an alle Borisse.
Das frage ich mich immer, wenn ich die Mehrzahl. Wir haben ja zwei Lukasse hier im Büro, ja, wie ein Lukasse. Ja,
wie beim Atlas vielleicht.
Das sind eigentlich Lukis.
Wie beim Lukassen.
Lukassen. Im Übrigen schönen Gruß vom kleinen Lukas.
Das sind aber eigentlich Lukis. Mehrere Lukas sind Lukis.
Nee, der Luki ist der Ludwig in Bayern.
Stimmt, das ist auch wieder recht, richtig.
Das ist der Luki.
Mist.
Weil Ludwig King oder wo kommt das her?
Das ist einfach Mundart.
Ach so, Mundart.
Der Luki. Ja.
Okay. Kein Wort gelernt. Ja. Bildungsauftrag auch wieder erfüllt heute Abend. Ein Traum. ja. Wir stehen kurz vor Sommer, Sonne, Sonnenschein, bisschen Urlaub und damit eingehend ja hoffentlich ein bisschen Zeit für jeden zum Runterkommen und ein bisschen zum vielleicht auch mal wieder lesen oder ein Buch hören, ist ja auch ganz okay, kann man ja beides machen. Und nachdem Carsten mich ja wieder zurück in mein Rabbit Hole geworfen hat letzte Woche, danke dafür übrigens. Ja.
Gern geschehen.
Worum ging es? Es ging um das Thema Wirecard und auf Spotify, was glaube ich, Spotify exklusiv, gibt es die zweite Staffel der Wirecard-Story. Wenn es auch ein bisschen hängt gerade, die vierte Folge hängt wohl noch aus irgendwelchen Gründen im Äther, sie ist noch nicht veröffentlicht.
Ja, gesundheitliche Gründe, glaube ich. Die verzögert sich einfach um eine Woche.
Jo,
ja. Das hängt, glaube ich, nicht groß, sondern das ist einfach
ja, natürlich
One-Week-Delay.
Ich musste mir die ersten drei Folgen dann reinsaugen und war dann so gehypt, dass ich weiter nach Content zum Thema Wirecard wieder mal gesucht habe. Und ich habe festgestellt, der Jörn Rion-Grande, ehemals Marketingleiter von Wirecard, hat sein Buch jetzt veröffentlicht. Was ich mir auf meinem Hamburg-Trip dann einfach per Audio mal reingezogen habe, hin und zurück.
Und liest er das selber, weißt du das?
Nein, du liest einen Sprecher.
Weil der ist mir unglaublich angenehm aufgefallen. Der kommt auch in dem SZ-Podcast über Wirecard, den wir angesprochen haben, vor, wird auch interviewt und gequotet und hat eine sehr angenehme Ausdrucksweise und Stimme.
Nee, der spricht nur die Einleitung und dann spricht es ein professioneller Sprecher, was aber dem Inhalt keinen Abbruch tut. Und ich muss sagen, es ist das Spannendste, was ich in den letzten 10 Jahren so gehört, / gelesen habe. Also das ist echt sehr, sehr, sehr cool, sehr unterhaltsam und trotzdem mit einer mega passenden Spannungskurve zu den ganzen Internas, wie er da mit Jan Masalek groß geworden ist innerhalb des Konzerns. Was das so alles
und nichts mitbekommen hat.
Und trotzdem gell? Nichts. Also er war immer nah dran, aber er hat trotzdem nichts mitbekommen. Und das nimmt man ihm da, glaube ich, auch ganz gut ab. Er ist auch nicht angeklagt. Er ist komplett frei bei der ganzen Geschichte.
Mittlerweile und, wieder.
Ich kann mir das aber...
glaube ich. Er war auch mit, aber ist dann ist relativ früh dann schon, weil er ja auch mitgeholfen hat bei der Ermittlung und so weiter und so fort,
ja, ausgenommen worden. Der war ja auch nicht in Uhr.
Genau, richtig, sowas, genau.
Ich kann mir gut vorstellen, dass bei solchen Vorkommnissen erstmal die gesamte erweiterte Geschäftsleitung unter Tatverdacht steht. Mit Sicherheit.
Und ich kann es nur empfehlen, anhören oder durchlesen. Super, super spannend, sehr kurzweilig und höchst interessant. Und man kommt aus dem Kopfschütteln, Wundern, Grinsen und dem Unverständnis, was, also, wie das passieren konnte, kommt man einfach nicht raus. Sehr, sehr fesselnd, kann ich nur empfehlen. Das ist mit Sicherheit eine super Pool-Lektüre oder Urlaubslektüre. Und nachdem ich dann in dem Hasenbau so ein bisschen drin war, habe ich mir gleich noch den zweiten Trümmer angetan, nämlich House of Wirecard von Dan McCrump. Das war der oder ist der Financial Times Reporter, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das ganze Ding aufgeflogen ist. sind weniger Internas jetzt aus Aschheim und aus der Zentrale selbst, sondern eher das ganze Drumherum, wie viel, was den ganzen Reportern da an Knüppel zwischen den Beinen geworfen wurde, in Form von Hacks, Anfeindungen und was alles dazugehört hat, das Ganze relativ international, auch hochspannend, ist ein bisschen anspruchsvoller als das Ding von Leon Grande, mit sehr viel mehr Namen und handelnden Personen, aber auch das kann man sich sehr gut, wenn man auf Tech-Krimis oder Thriller eigentlich aus der wahren Begebenheit steht, dann ist das eigentlich eine Pflichtlektüre. Also kann man sich sehr, sehr gut reinziehen. Und jetzt, wo sie ja auch über alles sprechen dürfen, ist das natürlich auch eine feine Sache.
Ja, das hat sich ja schon allein in der ersten Staffel des Podcasts angedeutet, dass da was da an Energie und Potenzial und Machenschaften, die man eigentlich nicht für möglich hält, angeblich dahinter.
Ja,
also nicht angeblich, anscheinend dahinter gestanden ist schon. Ne? Die haben ja auch erzählt von irgendwelchen Schlägertrupps, die Leute eingeschüchtert haben, etc.
Unter anderem oder über 1000 Phishing-Mail-Versuchen, die sie da so bekommen haben und das Ganze ein bisschen reverse-engineeren konnten, dann wirklich hochinteressant. Und gibt auch einen mega guten Einblick, wie dieses ganze Internet-Bezahlmodell so komplett mal funktioniert oder wo es als herkommt, warum Dinge so sind, wie sie sind, wo die Problematiken liegen zum Thema Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, die Zeit, als uns Boris Becker angefangen hat mit Pokerstars-Werbung oder Pokerstars und wie die alle hießen, aber es gab eine Zeit, wo die Poker-Plattformen aus quasi über uns hergefallen sind, werbetechnisch. Zu dem Phänomen wird das Thema auch noch sehr, sehr schön beleuchtet, warum auf einmal Poker überall so halbregal war, weil es nämlich nicht als Glücksspiel galt, sondern als Geschicklichkeitsspiel. Und die Amerikaner die Schlupflöcher offen gelassen haben. Und das war dann die Zeit, wo die großen Poker-Plattformen, die man dann so in allen Fernsehsendern damals immer als Werbepartner gesehen hat, wo die auf einmal herkamen, warum das so war. Höchst interessant.
Welcher?
In der ganzen Welt der Zahldienstleister.
Alko, vielleicht weißt du das noch. Welcher Poker, die waren deutsch. Welcher war denn das, die das als Pokerschule aufgebaut hatten und dann auf einer Subsite, auf einer Subdomain, dann ihr amerikanisches Geldspielportal laufen haben lassen?
Pokerstars.
Das war Pokerstars, war das?
Das war Pokerstars.de. Ja. Das war ja auch Grund, warum das dann irgendwann ganz schnell nicht mehr ging, nachdem die Amis die Gesetze nochmal verschärft haben und es mit den Auszahlen dann alles nicht mehr möglich war. Und wenn du halt hörst, dass so ein DAX-Unternehmen wie Wirecard halt zwischendurch jeden Tag gefühlt 100 in Anführungszeichen Online-Blumenshops angemeldet hat, um Geld zu waschen, um Geld zu transferieren, also Gewinne auszuzahlen in Amerika mit Checks und also hanebüchend, was da, wie das da alles gelaufen ist oder was da für ein Aufwand betrieben wurde, um quasi Geld zu waschen und Gelder bereitzustellen. Wie gesagt, hochinteressant. Ich glaube, ich bin jetzt durch mit meinem Rabbit Hole. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Viel mehr kann ich mir, glaube ich, zu dem Thema nicht reinziehen. Aber die zwei Dinge wollte ich euch noch mit an die Hand geben für die Urlaubstage. Super spannende Lektüren. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Bad Company ist das eine Buch von Johann Leon Grande und House of Wirecard von Dan McCrum. So viel zu meinen Buchempfehlungen für diese Woche.
Danke dafür.
Ja, danke Heiko. Danke
Bitte dafür. Kosten.
Bücher. Gibt's bei Audible, ne?
Gibt's auch im gut sortierten Buchhandel?
Ja, Amazon.de.
Du wollte ich gerade nicht.
Nee, gibt's auch yes. Nein, gibt's ganz normal als Paperback oder E-Book oder zum Hören einfach.
Bad Company habe ich tatsächlich gestern Mittag an der Bahnhofsbuchhandlung gesehen.
Ja, gut so.
Und ich hatte kurz überlegt, nächstes Mal, wenn ich sehe, glaube ich, überlege ich nicht mehr. Ich glaube, dann packe ich es ein nach deiner.
Ganz ja. Gönnst dir, ist echt super. Also zum einen ist es sehr nett geschrieben und zum anderen ist es halt eine super spannende Story immer noch. Und so ganz raus ist ja alles immer noch nicht, aber das werden vielleicht die nächsten Tage und Wochen bei, auch bei den ganzen Verhandlungen, die ja gerade.
Wollte ich gerade sagen, es läuft doch noch.
Den Prozess,
der genau, es läuft doch noch, ne?
Ja, ja,
und klar. Ist ja noch nicht ganz durch. Also in ein paar Sachen sagte ja auch der Jörn da in so einem Interview, was er vor kurzem irgendwo gegeben hat, über ein paar Sachen darf er noch nicht reden und ein paar Sachen durfte er auch noch nicht schreiben. Irgendwie, die er schon gerne jetzt schon gebracht hätte, aber geht noch nicht.
Naja, du musst bewegen, dass der Markus Braum als ehemaliger CEO seit 2 Jahren in U-Haft sitzt und 2 Jahre U-Haft, das ist schon sehr ungewöhnlich eigentlich und wird nur dann angewandt, wenn das Strafmaß bei Weitem die Zeit in U-Haft überwiegen wird. Also den werden sie, glaube ich, richtig rannehmen. Aber okay, sei es drum.
U-Haft ist teils sogar noch unangenehmer als die reguläre Haft, habe ich gelernt.
Ist glaube ich,
das
auch
so, weil du noch restriktiver, du darfst, glaube ich, noch weniger Kontakt zur Außenwelt haben.
Du hast nur den Anwalt,
ich glaube, der hat eine ganz, ganz junge Tochter, 2 Jahre oder so, die hat ihn fast noch nie gesehen, die darf ihn auch nicht besuchen. Also das ist kein Zuckerschlecken, überhaupt nicht.
1,9 Milliarden Gründe, es in Zukunft besser zu machen.
Ja. Wart mal drauf.
Aber von der einen Marktmanipulation zur nächsten Marktmanipulation. Was stimmt eigentlich mit meinem ehemaligen Superhelden Elon gerade nicht?
Ach, also, ich dachte, du kommst jetzt zu der anderen Marktmanipulation hier.
Die habe ich ganz dreist übersprungen. Die packen wir dann unten drin. Sorry.
Ja, aber noch kannst du dir die Brücke aussuchen. Du musst über 7 musst du sowieso gehen. Die Brücke passt sowohl in die eine Richtung als auch auf die andere. Ich dachte von Betrüger zu Betrüger.
Du meinst von Herr Braum zu Jeff Bezos?
Ja, so zum Beispiel.
Und seine Freunde.
Die einen sagen so.
Ja. Ich wusste nicht, ob es war ja medial gar nicht so ausgeschlachtet diesmal, oder? Der Prime Day, der ansteht. Ist heute, der heute oder heute morgen? Oder?
Heute und morgen.
Ah, okay. Habt ihr schon was gekauft?
Was geil. Ich habe was gekauft.
Ja.
Nein, ich habe mir eine Echo gekauft, eine kleine.
Ja, gut, das ist immer, das, wenn du sowas tatsächlich haben willst, dann ist Prime Day immer gut, weil da sind die natürlich sehr, sehr günstig, ja.
Eine kleine Echo Dot. Echo? Ach, ein Echo. Ein Amazon. Ich wollte jetzt nicht, dass wir irgendwelche in Wohnzimmern irgendwelche Geräte aktivieren mit unserem Triggerboard. Ich habe EQ verstanden und dachte mir, ihr habt da wieder irgendwelche Kenntnisse von Dingen, die ich wieder überhaupt nicht kenne. Nee, aber Amazon Hardware oder auch Fire TV Sticks oder der ganze Bums, das ist immer super subventioniert, gerade während dieser Prime Days. Das ist definitiv eine Empfehlung. Hast du recht.
Ja, aber zurück.
Aber das ist noch lange kein Betrug.
Nee, um zurück zum Fraud zu kommen, rund um das Mega-Event Prime Day, haben Sicherheitsforscher festgestellt, dass es über 9000 Phishing-Seiten rund um den Prime Day gibt. Das heißt, ich hoffe, liebe Hörerschaft, dass ihr euch nicht habt abfischen lassen mit irgendwelchen schwindrigen E-Mail-Angeboten oder Instant Messengers, die auf schwindelige, vermeintliche Prime-Angebote verweisen. Und wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann
ist es nicht wahr. Kann hör weg.
Don't click
anything you don't know. Wenn mir das passieren kann, kann euch das genauso gut passieren, okay? Habt Acht. Jetzt hättet ihr seinen Zeigefinger sehen müssen, wie er vorgeschnitten
ist. Und wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden,
Leute,
der hört sich nochmal schön die letzte Folge an.
Ja. Nee. 132, ja. Ah, oh, Mann, ja. Genau, okay, dann Heiko, mach weiter in deiner Betrüger-Loge.
wo war denn? Ach, wir waren beim Chaffen, dann gehen wir einfach mal wieder weiter zum Elon.
Ganz, ja? Nachdem wir ganz kleiner Hinweis, den ich noch zum Ende dazu geben muss. Ganz perfide Sache, die dies Jahr ganz extrem aufgetaucht ist zum Prime Day, ist Google Ads. Tatsächlich machen die Fischer dies Jahr Werbeanzeigen für ihre gefälschten Amazon-Shops. Also noch ein Grund mehr, nicht auf Werbelinks zu klicken, wenn man bei Google Amazon eingibt.
Allen voran Helene, ne?
Ich wollte schon sagen, Finn Fischer, aber das wäre ja wieder Finn Kriemann und das wäre was anderes. Die anderen Betrüger. Aber Helene Fischer, Helene Fischer wird nicht auf Google für Amazon.
Was? Wirklich nicht? Also.
Nee, ich hoffe noch nicht. Lasst euch nicht, lasst euch kein Ticket für den Abend der Volksmusik andrehen, bitte. Das könnte
erst,
ich sagen.
Erst wenn sie im Dschungelcamp landet, dann macht sie da sowas.
Oh, schau, dann müssen wir aber hier Sondersendungen machen, ja, wenn Helene Fischer irgendwann mal im Dschungelcamp landet.
Mit Florian Silbermetall. Ja, egal.
Lassen wir es.
Jetzt der vierte Versuch,
Versuch.
Irgendwie sollst du nicht in dein Muskel-Shirt reinkommen
das
dürfen.
Das Muskel-Shirt. Heute. Ja, wie eingangs ja schon gesagt, das war ja mal einer meiner gefühlten Superhelden. Da hat er sich leider ein bisschen rausentwickelt, der gute Iren. Mit seiner Absicht auch Twitter zu kaufen. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon darüber berichtet. Sehr kontrovers. Elon Musk ist zurückgetreten. Er macht einen Rückzieher von seinem
Ist es denn, ich blick's immer nicht, ist es denn jetzt fix oder eruiert er nur, um den Preis zu drücken, oder ist er tatsächlich zurück und zahlt die Straf?
Er möchte zurücktreten.
Er möchte, aber ja.
Ja, also, ja, aber er tritt zurück und die Anwälte von Twitter sagen, hey, du kannst jetzt nicht einfach zurücktreten, weil, ne? Du wolltest uns ja kaufen.
Weiß jeder, wie viel wir kosten.
Angeblich.
Ja.
Ja, 44 Milliarden, Schnäppchen, ne?
Ja, das ist, glaube ich, die eine Sichtweise der ganzen Geschichte. Aber was mir nicht so ganz klar war, ist, tritt er jetzt definitiv zurück? Oder macht er eher bloß so à la Preisdrück? Maschinerie, so, nee, ich habe jetzt doch keinen Bock und schon gar nicht für das Geld. Ich müsste mir da schon entgegenkommen, wenn ich jetzt doch machen soll. Also ist das jetzt wirklich eine finale Aussage? Oder ist es eher Taktik, um dann doch noch? Und wenn ja, warum hat er? Und ich glaube, er muss 1 Milliarde Straffee zahlen, wenn er von dem Kaufgeschäft zurücktritt, ne?
Also Musk hat am Freitag offiziell mitgeteilt, dass er von der Vereinbarung zum Kauf von Twitter zurücktreten wird.
Mhm.
Oder zurücktreten.
Und als Begründung hat er angegeben, dass dass Twitter deutlich mehr Fake-Accounts habe als die vom Unternehmen stets genannten Schätzungen.
Ja. Was natürlich eine Erkenntnis ist, die ihm erst kam, nachdem er gesagt hat, er möchte es kaufen, einen Preis festlegen.
Das konnte er nicht wissen.
Nein, konnte er nicht wissen. Nein. Das ist, der Tech-Gott himself hat da nicht genug Insights vorher gehabt, um das zu wissen. Und das ist der Punkt, wo ich einfach dann auch raus bin aus meinem Elon Musk-Fanboy-Tum soweit. Das ist einfach.
Ich bin wahrscheinlich einfach irritiert, weil momentan ist ja auch Transferfenster beim Fußboy offen. Und das ist ja, man hört ja jeden Tag rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Der Herr Lewandowski hat schon ein Haus in Barcelona, doch nicht, jetzt ist er doch in München. Bleibt er jetzt wirklich oder ist es nur Taktik? Bessert der eine noch nach, weil der andere gesagt hat, ich bin jetzt beleidigt. Also genauso kommt mir das eben vor hier. So, ist drum meine Frage, will er wirklich zurück oder taktiert er nur und will es dann irgendwie doch? Aber die andere Frage ist, was will er überhaupt mit Twitter? Weil eigentlich ist das ja auch nicht so seine Kernbranche. Und warum hat er sich aus dem Fenster gelehnt? Weil ich glaube nicht, dass der was komplett unbedarft macht.
Nein, das hat alles ein Kalkül. Und am Ende vom Tag hat er schon mal erreicht, dass natürlich der Börsenwert von Twitter massiv runtergegangen ist seit seinem Übernahme.
Ja, aber der von Tesla ja auch. Also, warum mag er Amigo?
Weil ich dazu sagen muss, dass momentan alle Kurse runtergehen.
Ja, das ist.
Selbst der Euro hust.
Aber stabil, ne? 1 Euro, 1 Dollar, also alles gut.
Aber stabil scheint
es. Aber Tesla ist schon ein bisschen überproportional hinabgegangen.
Ja,
also er hat sich selbst,
muss er so weniger Steuern zahlen.
Also für mich gilt ja bei Elon Musk tatsächlich, das Hirn eines Weed-Users ist unergründlich. Also ich glaube, der weiß manchmal auch selber gar nicht, was der so macht.
Also ich weiß nicht, ob...
Meinst du, der hat mal im Vollrausch rausgeplatzt, dass er den Bums kaufen will? Und dann wurde er irgendwann nüchtern und dachte sich, boah, ist doch keine gute Idee, das ganze Taschengeld in einen Kaugummiautomaten zu
stecken. So kommt mir die ganze Chose tatsächlich vor.
Ich glaube, der hat dann nur längerfristig einen anderen Plan. Aber so oder so, der Mann hat einfach mittlerweile so viel Kommunikationsmacht. Ja. Nee. Der mit großer Macht geht's.
Würde mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann sagt, ey Leute, ich habe gerade Guadeloupe über PayPal gekauft. Ich hatte noch ein bisschen Guthaben. Und der Kerl ist doch einfach...
Ich hatte noch ein bisschen...
Der Kerl ist doch total... Also, da ist... Immer hat man das Gefühl, das ist total Chaos. Und dann fügt sich so ein bisschen wie bei einem Bösewicht. Ja? Fügt sich dann so ein Bild zusammen und dann denkst, ach du Schlawiner, du.
Schönes Wort.
Schlawinerwurst. Ja. I don't know, aber es ist irgendwie schon sehr, sehr, sehr seltsam, die ganze Nummer. Und die Nummer, also die Geschichte, dass er vorher nicht gewusst hat, wie viele Fake-Accounts unterwegs sind, das ist doch alles. Das kann er seiner Großmutter erzählen, nicht?
Ja. Da geht es um 44 Milliarden.
Ja. Und der. Also du machst dich, jeder Normalo macht sich schlauer, bevor er eine Waschmaschine kauft, über die Facts und Hintergründe, als er anscheinend das, in der Twitter über
das passt nicht zusammen. Macht
hinten vorne. Ja, und vor allem, was für ein Aufwand der betrieben hat, um die liquiden Mittel für diesen vermeintlich anstehenden Kauf vor ein paar Wochen bereitzustellen. Der hat ja schon, ist ja jetzt nicht so, dass er einfach gesagt hat, ich habe das auf dem Bankkonto liegen, sondern er hat ja wirklich sich liquide Mittel verschafft. Mit kostet es, was es wolle. Ja, und ist da ja schon gefühlt über alle möglichen finanziellen Leichen gegangen. Das nur jetzt mit einem harten Weed-Rausch abzutun, das wäre mir, glaube ich, auch zu einfach. Aber vielleicht werden wir in ein paar Wochen sehen, warum, wieso, weshalb. Am Ende vom Tag hat er erstmal es geschafft, sehr viel Geld zu verbrennen oder verbrennen zu lassen.
Ja, das meinte ich, genau. Natürlich eigentlich nur ins eigene Knie geschossen.
Ja, das Ding, naja, das ging ja weiter da mit diesen Fake-Accounts. Das ging ja dann weiter mit angeblich hätte er einen Datenzugang gefordert, um halt alles einzusehen, und den hätte Twitter ihm nicht bereitgestellt. Ja, gut.
Kennt ihr denn eigentlich
vor dem Kauf auch nicht
die Milliarde, machen, die er jetzt bezahlen Geld muss, irgendwie als Verlust irgendwie steuerlich geltend machen?
Ja.
Ja, okay, alles klar.
Ja, tatsächlich.
Und da das Ding ja, glaube ich, in Delaware beheimatet ist, so als Gerichtsstand, ich glaube, Delaware hat ja eh so ganz spezielle Steuerrichtlinien und Steuergesetze. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Naja. Wir werden in ein paar Wochen sehen, wo die Reise dahin führt. Twitter wird sich auf jeden Fall wehren und möchte jetzt auch bitte gekauft werden für 44 Milliarden.
Leute, sollen wir mich zusammentun vom Gadgetfunk?
Der kleine Twitter.
Tun alle zusammen und kaufen das Ding.
Ja, für jeden 11, das kriegen wir doch hin, oder?
Mit den Spenden unserer Hörerschaft kriegen wir das gewuppt.
Ja, und vielleicht haut Lukas noch ein paar NFTs oben drauf, dann sollte das kein Ding sein.
Müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ja, dann haben wir noch ein bisschen Spielgeld, weißt du, für künftige Erweiterungen.
Na gut. Ihr merkt schon, dass...
Sehr gut. Ja, also Wasser, Raupe, Elon. Ja. Krass. Einfach nur krass.
Ja, wichtig ist, dass wir immer freundlich dabei
bleiben. Ja,
sicher. So wie die Schlawiner.
Die Schlawiner. Die Schlawiner.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt knattert.
Ja. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet.
Ja, dann dein Thema, Maja.
Nee, ich fand nur diesen eigentlich vorbereiteten Langzeitübergang vom Balkan so toll. Ich wollte da gar nicht drüber reden.
Den habe ich erst zu spät.
Ja. Nein, aber das hat mich tatsächlich überrascht. Also, dass die Welt so schlecht klarkommt mit Österreichs oder mit der österreichischen, mit dem Wiener
Schmäh. Marian, wovon redest denn du?
Ich rede davon,
wovon ich rede redest davon, du
dass
denn
nur
überhaupt?
In Kuwait die Menschen unfreundlicher sind als in Österreich.
Also.
Und
sag der sowas.
Studie, nein. Die Expat-Studie von Internations. Weißt du denn, wer die sind?
Jetzt wird's warm. Ja, im Ausland lebende
sehr gut.
Also demnach ist jetzt Österreich das zweitunfreundlichste Land auf diesem Planeten.
Richtig.
Das kann ich so unterstreichen. Yes.
Nein, 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 nein. Also ich empfinde das nicht so. Ich finde zwar schon, dass der Österreicher an sich halt sehr am Granteln ist, aber ich finde das gar nicht mal unfreundlich. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich halt aus Berlin, also aus der Nähe von Berlin komme und ne, einfach dieser Umgang so mit, ne, steigt mit 10 Euro im Bus ein.
Welche Bank oder was?
Wenn das Ticket 2 Euro kostet. Ist halt Standard in meinem Aufwachsen gewesen. Also vielleicht habe ich deswegen.
Wenn du im Ruhrgebiet aufwächst, weißt das. Da wirst du sogar von den Straßentauben angespuckt. Verschwinde.
Ja, jetzt macht man noch nicht den Vergleich mit Deutschland.
Wollte ich gerade sagen, ja, schreit man nicht so laut, Männer. Das ist ja nur ein.
Das wird nicht besser, wenn wir uns das anschauen.
Ja, denn die Freundlichkeit war ja nur eine Disziplin bei der Umfrage. Und bei der Gesamtwertung, ja, macht dann Österreich aufgrund der Lebensqualität und anderen Punkten dann wieder ganz schön was an Plätzen wett. Denn im Gesamtranking sind sie dann auf 24. Und ihr Lieben, wo sind die Deutschen?
Ja, nicht unter den Worst Ten.
Das ist einmal umgedreht. Die Antwort auf die Frage, auf die Fragen aller Fragen. 42.
Richtig, denn im Gesamtpaket schneidet Deutschland dann gar nicht mehr so gut ab. Und herausgehoben wurde von den Befragten die Themen Wohnen, digitale Infrastruktur. Ne, wir verweisen nochmal kurz an den Anfang der Sendung zum Thema Elster. Sprache und Verwaltung. Diese grundlegenden Aspekte werden in der Stelle in allen anderen 51 Ländern
besser bewertet. Was gibt's denn gegen die Sprache auszusetzen? Das verstehe ich jetzt nicht.
Oh.
Na, ich denke mal, das wird eher was mit dieser Gender-Geschichte zu tun
weiß
haben.
Weiß nicht, dass die Aussagen.
Das wäre zu einfach, Marian, glaube ich.
Das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Ich möchte Deutsch nicht als Fremdsprache lernen. Also das
ist so.
Glasklar.
Ach so, ja, okay. Ich habe das gerade zu komplex gesehen.
Das ist schon krass wirklich mit der Sprache, wenn man 23 sagt und dann eigentlich 20 plus 3 meint und solche Dinge. Der, die, das, ne? Die Ecke, der Ecke kann aber auch manchmal die Ecke sein und das. Also du bringst da schon eine Menge Leute mit durcheinander mit der deutschen Sprache.
Ja, vor allen Dingen, warum ist die Ecke, obwohl es eine Sache ist, nicht
ich das? Ich gehe in
Ecke.
Die Schule. Ja, okay. Wo bist du? In der Schule. Okay. Warum?
Ich glaube, ich hab's ja schon mal erzählt, als ich meinem indischen Kollegen versucht habe beizubringen, wo der Unterschied liegt zwischen der Korn, das Korn, der Weizen, das Weizen. Also das eine darfst du morgens, das andere darfst du abends.
Das kann man sich aber gut merken, so als Bausregel. So ein Basic.
Ja.
Ich habe über Finnisch und Ungarisch auch nicht viel Gutes gehört, aber trotzdem möchte ich Deutsch nicht als Fremdsprache lernen.
Oh, ich glaube, es sind beides harte Sprachen. Harte Sprachen.
In Ausländer. Ja, aber ich meine, also auch Tschechisch oder sowas ist jetzt, glaube ich, kein Walk in the Park zu lernen. Aber ist egal. Tschechien wird wahrscheinlich auch nicht viel besser abgeschnitten haben. Deutschland kackt auf gesamter Linie eigentlich ab. Der einzige positiv erwähnte Punkt für Deutschland ist Arbeitssicherheit.
Ja, wenigstens etwas.
Dafür gibt es keine Rente.
Wobei das mit dem,
wer sind die Gewinner?
Das mit dem teuren Nahverkehr, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben doch jetzt 9-Euro-Ticket.
Das war vor dem 9-Euro-Ticket, Marian. Das war vor dem 9-Euro-Ticket.
Ja, okay. Das ist natürlich, das verfälscht jetzt natürlich.
Ey, aber das ist mal wirklich so eine, Entschuldigung, Bürger. Aber das ist mal wirklich so eine Nummer. Ich hoffe so sehr, dass wir wirklich irgendwas aus diesem scheiß 9-Euro-Ticket lernen und wir daraus irgendeine Reformierung für unseren bundesweiten Nahverkehr mitnehmen. Ich würde es mir so sehr wünschen. Das wäre so toll. Ja, okay, das Blaulicht verneint.
Ja, und was soll ich jetzt abholen? Was genau soll das werden, dass die Bahnpreise sinken oder worauf
ist einfach die Ticketstruktur, weißt du? Es kann doch nicht sein, dass wenn du hier wenn ich hier von mir aus nach Hamm fahre, zahle ich für das Ticket mehr, als wenn ich zu Belkan fahre, obwohl das von den Kilometern her weniger sind. Also, ne, nach Hamm ist mal eben um die Ecke, hier 20 Minuten. Zu Belkan bin ich fast eine Stunde unterwegs und trotzdem ist das Ticket zu Belkan billiger. Das kann doch nicht sein. Das stimmt doch irgendwas nicht im System, weißt du?
Hast dich schon mal im Münchner
Nahverkehr? Ja, genau, genau das meine ich. Genau das meine ich, Carsten.
Mit Ringen und Streifen, die du innerhalb von Ringen stempeln musst und oder auch nicht. Und ich habe das immer unter Deutsch abgestempelt. Ja, das ist halt. Das du brauchst Steuerberater, wenn du die Steuererklärung machen willst. Also brauchst du wahrscheinlich auch einen Ticketberater, wenn du im öffentlichen Nahverkehr in München
dich
fortbewegen möchtest.
Dann gucke ich einfach mal vor die Haustür. Ja. Wir haben bei uns die letzte quasi Stadtbusbereich Bushaltestelle vor der Haustür. Danach kommt dann eine kreisfreie Stadt Niederolm. Die gehört nicht mehr zur Stadt Mainz. Das sind 3,5 Kilometer. Die Fahrt kostet mich als Erwachsener, je nachdem, wie der Busfahrer drauf ist, weil bei 4 Busfahrern hast du 5 verschiedene Preise. Zwischen 5,20 Euro und 7,80 Euro. Ja, je nachdem, wie sie drauf sind. Obwohl es nur 3,5 Kilometer sind. Mit dem 9-Euro-Ticket ist es dann erledigt am Ende vom Tag. Umgekehrt, wenn ich bei mir in den Bus steige und Richtung Hauptbahnhof Mainz und dann Richtung Wiesbaden oder Frankfurt fahre, kann ich halt quasi bis kurz vor Frankfurt fahren für 2,80 Euro. Ja, aber für die 3,5 Kilometer andersrum kostet halt was
Doppelte. Weil du die 3,5 Kilometer laufen sollst, du fahren.
Ich lauf doch schon immer genug.
Zipfelhuber. Ja, das Ding ist, irgendwo muss doch eine Grenze gezogen werden.
Ja.
Da wären die Deutschen wahrscheinlich gut im Ranking.
Ja, ja.
Aber lassen wir das.
Ja.
Die Sache ist ja einfach, die müssen ja nicht 9 Euro draus machen. Die können ja meinetwegen sagen, keine Ahnung, 30 Euro im Monat oder so.
Ja.
Aber du kannst ja bestimmt auch so ein 5-stufiges Modell, dann hast du 5 unterschiedliche Tarifzonen, Nahverkehr, Nahverkehr Plus, Nahverkehr Doppelplus und Prämie. Und dann hast du halt die Wahl zwischen 5 Tarifen zum Beispiel. Ja, da blickt immer noch jeder durch, ja. Mehr oder weniger.
Wäre eine Lösung.
Aber so?
Ja. Also es wäre...
Machen wir die Klammer mal zu.
Ja. Wäre ja schon mal toll, wenn wir irgendwie sowas in der Richtung wiederkriegen würden, wie so echte überregionale Regionalverkehrstickets. Wär schon toll. Ja.
Da bin ich bei dir. Aber ich würde gerne die Klammer noch zumachen zu dieser Umfragegeschichte. Die beliebtesten Destinationen für ausländische Fachkräfte sind laut der Studie Mexiko, Indonesien und Taiwan, gefolgt von Portugal, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vietnam, Thailand
und Italien.
Also Taiwan und Portugal kann ich voll unterstreichen und nachvollziehen. Alles beide.
Der Arabische Emirate auch, frag mal die Influencer.
Oh. Ja? Das wäre dann aber Dubai,
ja. Als das ist Dubai, ja.
Ja, verrückt. Verrückt. Ja, aber so, da ich andersrum das noch nicht wahrgenommen habe und weder in dem einen noch in dem anderen Land gearbeitet habe, kann ich es schlecht sagen. Aber ich glaube, gerade Taiwan und...
Ich finde das, weißt du, was mir jetzt gerade kommt? Ich finde das eigentlich super schlau, clever oder vielleicht sogar auch perfide. Der Artikel ist aus dem Spiegel, den wir hier verlinkt haben. Warum macht der Spiegel den Artikel nicht auf mit Deutschland ist Kacke? So ein Bash anstattdessen auf den armen Österreichern rum, weil die unfreundlich
sind. Ich meine, das reicht doch.
Aber in einer Disziplin.
Ja, nein, aber das ist
die Gesamtwertung.
Das ist aber auch klischeemäßig für uns Deutsche. Also du kannst doch keinen Beitrag veröffentlichen mit Deutschland ist Kacke. Liest doch keiner.
Ich klick da noch eher drauf, als der Österreicher ist unfreundlich. Aber okay, das
ja,
ist
ja.
Subjektiv. Das ist mal, wie der Spiegel mich abgefischt hat.
Ich find's ein Stück weit unlauter, weil man dem Österreicher Unrecht
macht. Ja, das ist in der Tat
eigentlich Verzerrung. Hätte der Titel anders aufgemacht gehört, wenn du mich fragst. Aber mich fragt da keiner, schon okay.
Ja, got your point. Auf jeden Fall richtig. Aber scheinbar scheint ja auch der deutsche Spiegelschreiberring sich mehr draus zu machen, die Österreicher zu bashen als sein eigenes Land. Ob das gut ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich fahre gerne. Apropos, ich fahre nächste Woche wieder nach Wien.
Ah. Trink mir bitte einen Verlängerten.
Da freue ich mich schon drauf. Ich trinke keinen Verlängerten.
Wie?
Ich trinke höchstens, wie heißt es so schön? 24er Blechkasten, ich kann mir das nie merken.
Und mit der Eidringen.
Mit der Eidringen, genau. Schön mit dem Käsekreiner reingedrückt. Morgen. Lecker, lecker, lecker am Prater. Ich freue mich schon drauf.
Komm jetzt hier weiter im Text, wir haben noch viel vor heute. Ja. Heathrow, wer hat das reingeholt? Der darf auch drüber referieren. Heathrow, Flughafen in London, limitiert die tägliche Passagierzahl auf 100.000. Hat jemand eine Referenzzahl? Was ist normalerweise da so los?
Nee, da bin ich zwischendurch abgestorben. Entschuldigung, es kam von mir. Wir können ja mal kurz schauen. Wir googeln das live für euch. Passagier.
Die haben aber ganz offensichtlich die gleichen Issues wie wir hier in Deutschland.
Ja, ja, das war der Grund. Das ist ja tatsächlich international das gleiche Problem. Ne? Corona-Zeiten, keiner hat geflogen, also kein Personal. Jetzt wollen sie alle wieder fliegen. Keiner hat sich drum gekümmert, dass das Personal wieder rankommt. Also haben sie alle kein Personal. Punkt.
Das ist so, als wenn man sagt, oh, Weihnachten, ich habe gar kein Geschenk.
Ja. Ja. Es ist ein bisschen
mehr, steht
das ganze Ding. 125.000 im Schnitt vor Pandemie in Heathrow.
Okay. Das heißt, sie sind auf 4/5.
Ja.
Finde ich jetzt nicht so schlecht, die Quote.
Ja, aber das ist halt Max, also das ist absolutes Limit mit ganz viel Wartezeiten und ganz viel vergessenen Koffern und Co. Es ist nur symptomatisch, das ist einfach nur ein Beispiel. Das gleiche haben wir in Deutschland auch. Mir kraut's vor dem Flug in 2 Wochen, ehrlich gesagt. Da zig Stunden vor der Security-Schleuse zu stehen und mich zu warten, dass ich da durchsucht werde. Ja, natürlich haben das größte Problem sind halt quasi Sicherheitszertifizierte oder Leute mit einem Sicherheitszeugnis. Die da arbeiten dürfen zum einen, sei es in der Sicherheitsschuhweise oder auch auf dem Vorfeld und Rollfeld und Co. Denn ist ja tatsächlich einfach so, dass du eine Zeitarbeitsfirma sagen kannst, naja, ich brauche hier mal 50 Leute, also die müssen ja alle sicherheitsüberprüft sein und allein der Vorgang dauert 6 bis 8 Wochen, weil da ja alles durchleuchtet wird. Und somit können die halt ganz schlecht skalieren und alles, was sie an Personal abgeschafft haben während der Pandemie, das ist richtig, das kriegen sie so schnell jetzt nicht mehr aufgestockt. Und ich glaube, die Bayern sind da wieder mal ganz weit vorne, was das Richtigmachen angeht. Denn das war wohl das Bundesland, was am wenigsten in dem Sicherheitsbereich outgesourced und abgebaut hat während der Pandemie. Deswegen haben die...
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Bayern oder vielleicht war es sogar auch nur München. Yeah. Dass also Nürnberg und andere Großflughäfen
soweit ich es gesehen
das Deutschlandspiel hab, gespielt haben. Das
ist eine Landesentscheidung.
So habe ich das auch verstanden, also dass das wirklich eine von der Landesregierung Bayern eine Thematik war und die deswegen noch genug Personal haben. Für München haben sie allerdings gesagt. Ich weiß nicht, ob sie natürlich von anderen bayerischen Flughäfen eventuell dann abgezogen haben, jetzt erstmal um.
Ja, gut, Nürnberg ist ja eben so ein Segelflugplatz eigentlich, ja.
Ist jetzt kein Großflughafen, ne? Eher so ja. nicht so ganz klein international.
Wenn du siehst, dass jetzt vor Ferienbeginn schon in Frankfurt hast du halt so 6 bis 8 Stunden Wartezeit teilweise vor den Sicherheitsschleusen, das ist halt schon abartig.
Ja, ich habe tatsächlich auch alles, was mit Fliegen zu tun hat, erstmal gecancelt oder gemoved auf Oktober, Mitte Oktober oder später. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Lang. Punkt.
Das wird nicht lang. Ja, das war mir, als wir gebucht haben, war mir das nicht so bewusst gewesen, dass das so kritisch ist. Achso,
bei dir ist Urlaubsreise jetzt wirklich, also keine berufliche.
Ja, bei mir ist eine Urlaubsreise. Okay, ja, okay, nein, okay. Beruflich fahre ich alles mit dem Auto. Das Wasser ist, ja.
Ich sehe gerade Heiko, wie er mit seinem Autochen über den Pazifik nach Taipei schippert.
Mit seinem 9-Euro-Ticket.
Genau,
mit Familie. 9-Euro-Ticket in der Hand.
Ja, verrückt. Ja, ich bin gespannt. Rheinland-Pfalz und Hessen kriegen ja erst noch Ferien, wie es dann abgeht in Frankfurt. Gemischte Gefühle, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich vor 4 Monaten jetzt nicht so gedacht, dass es so passiert, aber es ist schon krass, wie schlecht da dann die Personallage einfach skaliert. Und da werden wir noch lustige Stories, glaube ich, kriegen, so zum Sommerurlaub. Und was ich mich aber frage, ist, naja, wenn du der 101.000. Passagier, egal ob in Frankfurt oder Heathrow bist, dann hast du halt gelitten, ne? Nicht schön.
Denk dran, keine Klamotten teurer als 1.400 € in den Koffer packen. Das ist nicht versichert.
Also beschränk dich bitte auf die wichtigsten Gucci-Klamotten, die du hast.
Ja.
Die, Junge, schieße Feinripp, ja? Alles gut. Da brennt nichts an. Ja, ich finde es so krass, dass Heathrow jetzt einfach mal limitiert hat und der Flughafenbetreiber den Airlines einfach sagt, naja, regelt das mal. Mehr schieben wir nicht durch pro Tag.
Krasse Entscheidung, auf jeden, ne? Krasse Entscheidung auf jeden Fall. Aber wir waren gerade schon in Bayern. Bleiben wir doch in Bayern. Carsten.
Was darf man und was darf man nicht? Darum geht's.
Jetzt weiß ich auch, warum das komplett an mir vorbeigegangen ist und ich echt nichts damit anfangen konnte.
Ja, hast du auch nichts verpasst. Aber worüber reden wir? Über die schöne Stadt Würzburg. Ist das eigentlich Bayern? Die wären gern Bayern, ne?
Nein, die wären auf gar keinen Fall gern Bayern. Ich glaube, die sind ganz froh, als Franke durchzugehen, ne?
Ja. Wer seinen Wein auch in Boxbeutel abfüllt, das kann ja nichts werden.
Ah, die Würzburger Kickers. Ja, was ist denn da in Würzburg?
Würzburg reguliert der bayerische Staat. Nein, die Stadt Würzburg hat ein momentan wohl sehr angesagtes Lied verboten für die Volksfeste, die jetzt so anstehen. Und das fand ich, also zum, das Lied muss man nicht unbedingt mögen. Das ist mehr so ein ich würde sagen, ein Ballermann-Smash-It. Wobei ich festgestellt habe, dass der ja auf den Charts auch auf Platz 1 ist seit 3 Wochen.
Ehrlich?
Furchtbar eigentlich. Ja. Oh Gott. Mhm. Es geht wohl im Text um eine Puffmutter, die Laila heißt, und die wird halt kräftig besungen, ja, in sehr eingängigen Melodien und Texten, so dass auch der letzte Mallorca-Urlauber das mitsingen kann. Und das hat wohl die Stadt Würzburg zu anrüchig gefunden, was da so gesungen wird, und hat somit allen Bands, die da spielen, verboten, dieses Lied dann auch auf den Festen, die da so anstehen, zu trällern und rauszuhauen. Kann man machen, ja. Muss man aber nicht. Ne?
Da höre ich doch lieber Skandal im Sperrbezirk.
Jugendschutz mal anders.
Was damals ja auch ein Aufreger war. Ne? Mhm. Oder wie hieß es dann hier mit Who the fuck is Alice?
All diese Lieder, die ihr nennt, haben auf jeden Fall viel, viel besser, mehr, viel, viel mehr Kultcharakter als das Lied, ja. Leute. Ganz ehrlich, das ist...
Ja, das ist in der Tat furchtbar. Aber trotzdem ist es halt sehr fragwürdig, dass das halt sowas reguliert wird von der Stadt, was gespielt werden darf und was nicht. Dann müsstest du ja auch die Hälfte aller Deutsch-Rap-Hip-Hop-Gangster-Attitüden-Geschichten eigentlich aus dem Verkehr ziehen. Ja. Die ja noch viel
schlimmer sind. Ja, aber die versteht halt keiner. Das ist deren Vorteil.
Die sind halt nicht so präsent. Verstehen tust du die schon, weil die sind auf Deutsch
meistens. Ich weiß nicht, wenn, ja, Kapi versteht so eine Art kein Mensch, was der singt. Das ist... Ja.
Das kann auch ein Künstler, der Haftbefehl heißt, der verwerfliches Singen.
Aber Kapi ist doch mittlerweile eh nicht mehr für seine Musik, sondern eher für seine Pizza berühmt.
Und Eis. Und irgendwas Neues hat er jetzt, glaube ich, auch am Start. Ich hab schon wieder vergessen, was war so wichtig war. Ja, egal. Gratulation an die Stadt Würzburg. Ja, Regulierung noch ein Löcher. Egal, wie schlecht das Lied auch ist. Das geht halt gar nicht eigentlich. Ja. Den Bands zu verbieten, so einen aktuellen Gassenhauer zu spielen. Finde ich sehr, sehr befremdlich
im Jahr
2022, ohne Witz.
Im Normalfall erreichst du dadurch nur, dass die Leute halt dann, wenn sie aus dem Zelt rausgehen, das Lied umso mehr brüllen.
Also das Ding ist ja, ich hatte ja wirklich gehofft, dass ich das davon da jetzt gar nichts mitkriege, aber alleine dadurch, dass Würzburg so einen Quatsch gemacht hat, habe ich jetzt davon was mitbekommen. Das ist eigentlich schon schlimm genug, weißt du?
Ja, TikTok hat mich da schon dahingehend
ordentlich
versucht. Don't feed the troll.
Genau.
Ja, komm,
sei's drum.
Ei drauf.
Sei's drum. Ne? War ja nur ein Aufreger am Rande.
Weiter im Text.
Ab zur Popkultur. Männers, was macht euer Seriengebinge? Was ist aktuell eure Lieblingsserie, was ihr guckt?
Meine.
Habe ich gerade gar keine.
Ich habe gerade zu Ende geguckt.
Hab ich gerade echt.
Matrioschka habe ich geguckt.
Oh, kenne ich nicht.
Lohnt mich das? Der ist nett. Beide. Also, der, ich habe das alles in einem Mal. So innerhalb von ein paar Tagen. Ich glaube, ich habe nur die erste Staffel. Die ist ja auch, glaube ich, acht Folgen, 20 Minuten oder so. Gell? Ja. Die ist ganz
schnell. Erste Staffel, cooler als die zweite.
Ich glaube, ich habe nur die erste gesehen.
Und dann natürlich, aber komisch, bei Stranger Things ist das anders. Weil Stranger Things ist nämlich das zweite Ding, was ich mir angeguckt habe. Die vierte Staffel, da gab es ja zwei Teile der vierten Staffel. Das sind dann zwei Folgen gewesen in der zweiten in der zweiten Hälfte der vierten Staffel gab es dann nochmal zwei zusätzliche Folgen. Die gingen dann aber halt sehr lang. Ich glaube, die letzte Folge war 2 Stunden lang oder so. Und
das hatte ich jetzt kürzlich auch irgendwo. Und ich auch dachte, das kann doch nicht sein, die letzte Folge. Was war denn das?
Auf jeden Fall.
Ja, schon vergessen.
Stranger Things.
Hat ja auch über 2 Stunden gedauert.
Mega spannend. Und? Fand ich cool. Die dritte Staffel, da habe ich
ich bin so oft eingeschlafen, ich kann es euch gar nicht sagen. Fand ich total uninteressant. Da habe ich gedacht, oh, die Serie ist tot. Und dann der vierten Staffel, ja, die kann man sich auf jeden Fall gut antun. Da haben die sich noch mal ein bisschen Mühe gegeben, glaube ich.
Das, die habe ich noch auf meiner Watchlist, okay, muss ich sagen. Da bin ich noch nicht reingehüpft.
Das mit diesen Staffeln aufteilen und dann so Monsterfolgen machen und so, das ist jetzt so ein neues Stilmittel. Das wirst du jetzt künftig ganz viel sehen bei Netflix.
Ja. Und so. Das ist eine Staffel.
Ich weiß jetzt auch wieder, bei mir war es Sense8. Da hat die letzte Folge auch überhaupt genommen.
Wie heißt sie?
Okay, ja.
Aber darum geht's nicht.
Stranger Things packt mir auf die Watchlist. Ich habe es geschafft, The Boys Staffel 3 zu gucken. Oder durchzugucken.
Yay! Ui,
denn es sind alle 8 Folgen erschienen auf Amazon Prime und lassen sich schön hintereinander wegbingen, lieber Carsten. Du kannst jetzt starten.
Ja. Sehr schön.
Wenn du es noch nicht getan hast.
Ich traue mich noch nicht, aber ja.
Also.
Ich habe noch.
Go. Ich rede doch Blödsinn. War eh schon ein bisschen, schon immer sehr skurril, verstörend, interessant, spannend, auf vielen Ebenen.
Anders.
Ganz toll eigentlich, auch wenn es manchmal gefühlt ein bisschen drüber war. Und die dritte Staffel steht natürlich in den ersten 2 Staffeln in nichts nach. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel, nein, ich spoilere gar nicht. Aber Staffel 4 wird kommen, mit Sicherheit. Gehe ich stark davon aus. Mhm. Und Staffel 3 ist einfach eine, in meinen Augen, eine tolle Fortführung der ersten 2 Staffeln. Also hat nicht nachgelassen. Könnt ihr euch drauf freuen. Zieht es euch rein, wenn ihr es noch nicht gemacht
habt. Das habe ich mir komplett noch nicht reingezogen. Ja, gar nicht. The Boys.
Es ist so gut, es ist so gut, Belkan.
Aber schau, dass deine Kids
irgendwie sagen, wechseln. Wichtig, ich, weil das ist
ja, ich habe also sogar eine extrem harte Penisszene gehört. Und
das muss Anfang Staffel 3 sein, genau.
Ja, das möchte ich jetzt gar nicht.
Wir wollten doch nicht spoilern. Ja. Weil wegen eurer Empfehlung habe ich mir dann irgendwann mal Staffel 1 tatsächlich angebinged und ich werde mir dann jetzt dann mal auch irgendwann Staffel 2 und Staffel 3 dann mal antun.
Ihr gönnt's dir. Das ist einfach gut. Einfach gut. Aber wo wir bei den Erfolgsgeschichten sind, Better Call Saul hat ja auch die 6. Staffel rausgebracht, beziehungsweise ist noch am Releasen. Da kommen noch, ich glaube, 4 Folgen stehen noch raus, 18 jetzt draußen. Und auch sehr, sehr sehenswert. Also wer auf die Breaking Bad und Better Call Saul Historie steht, wird nicht enttäuscht werden. Super gut. Ich dachte, es wäre schon alles released und war dann hart enttäuscht, als nach Folge 8 dann auf einmal so, huch, geht's gar nicht weiter. Das kann doch nicht das Ende sein. Komplette, eine verstörte Frau neben mir gehabt. Das kann doch nicht das Ende sein. Oh, nee, komm, aber die werden wochenweise released. Von daher, ja, insgesamt 12 Folgen in der 6. Staffel lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch reinzuziehen.
Ich finde den Darsteller also von Staffel zu Staffel irgendwie cooler. Den Saul. Mega. Saul Goodman.
Mega. Saul Goodman ist einfach der
Knaller. Da haben die echt ein mega gutes Casting gemacht für diese Sendung. Echt cool für die Serie.
Ja, und auch wenn du es in der Chronologie dir anguckst, also mit wenn der zeitlich es richtig guckst, dann hast du ja erstmal Breaking Bad, dann hast du El Camino als Spielfilm noch mit dem Namen vergessen, ja, mit dem anderen Koch von Breaking
Jesse
Bad.
Jesse Pinkman.
So als Abbinder. Jesse Pinkman, genau. Und die viele Figuren aus Breaking Bad hast du dann ja zeitversetzt, in Better Call Saul auch wieder dabei, was es dann noch geiler macht in meinen Augen. Von daher mehr als eine Sehempfehlung. Nein, wie sagt man, Watch-Empfehlung? Keine Ahnung.
Sehempfehlung. Schaut euch an. Ja. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich Breaking Bad mir nur deswegen irgendwann mal angeschaut habe, weil die Mythbusters mal eine Folge gemacht haben, wo sie Breaking Bad-Mythen getestet haben?
Ich habe diese Folge gesehen.
Ja, wo sie dieses Knallzeug
machen. Den Wagen wollten die, glaube ich, nachmachen, ne? Wo dann die ganzen
Maschinengewehren. Ja, den haben sie nachgemacht, genau. Mit den Maschinengewehren, genau. Leiche auflösen haben sie nachgemacht.
Ja, ja. Stimmt.
Ja, ja.
Ja, hat auf jeden Fall für Stoff gesorgt.
Ja.
Ich bin das erste Mal übrigens auf Breaking Bad gestoßen, auf Arte, da lief das.
ich gar nicht mal auf irgendeinem Streamer. Ich hatte damals noch gar keinen Streaming-Dienst, glaube ich. Und da lief das auf Arte und ich dachte mal, boah, ist das cool. Boah, ist das cool.
Ja, ist schon ziemlich catchy, die ganze Storyline. Ja, und zum Abschluss der Serienempfehlung beziehungsweise als Teaser für die YouTube-Freunde unter euch. Es gab letztes Jahr eine Serie, die hieß Seven vs. Wild. Ich glaube, ich habe schon mal ganz kurz drüber gesprochen gehabt. Sieben Jungs werden oder wurden damals irgendwo in Skandinavien auf kleinen Inseln ausgesetzt und die haben sich dann 7 Tage nur mit 7 Gegenständen, die sie dabei haben durften, durchgeschlagen beziehungsweise die Zeit verbracht und natürlich mit 2 GoPros, die jeder dabei hatte und einem Notfalltelefon und haben sich dann selbst gefilmt, wie sie die 7 Tage in Einsamkeit verbringen und mussten dabei irgendwelche Aufgaben erledigen, wie Fische fangen, Füros bauen. Höchst unterhaltsam. Ist eigentlich ein YouTube-Format. Das war letztes Jahr schon ziemlich gut produziert. Also ich glaube, jetzt für die neue Staffel, die jetzt bald in Dreh geht, wird es nochmal größer und professioneller. Jetzt verbringen sie die 7 Kandidaten irgendwo wahrscheinlich in die Südsee, weil es in dieser ging um Palmen und Co. Und das ist für eine Free-Produktion auf YouTube, glaube ich, ein ziemlich großer Wurf, der da rauskommt. Kann man, glaube ich, auch gespannt sein, wer Lust drauf hat, zu sehen, wie sich vermeintliche Influencer oder Online-Größen dazu, möchte ich nicht sagen, zum Affen machen, aber da ihre Zeit überstehen, ist das eine ganz geile Sache. Die fangen jetzt wohl an zu drehen und Release wird wohl sein Anfang Q4. Das ist dann alles geschnitten und produziert ist und so weiter.
Dschungelcamp mit bisschen Niveau also.
Anders, mit bisschen, ja, hat nicht ganz so durchgestylt. Und ja, ob das mehr Niveau hat, ist die andere Frage. Hat ein bisschen mehr Tiefgang vielleicht, ja. Aber könnte ganz interessant sein. Einer der Protagonisten wird der Shootingstar Knossi sein, auf jeden Fall.
Der Shootingstar Knossi. Jetzt sind wir noch die Quellen schuldig geblieben. Also The Boys ist bei Amazon Prime. Better Call Saul dürfte Netflix sein, oder? Und Seven vs. Wild ist dann in dem Fall YouTube.
Ja, da packe ich ja halt den
also, rein, Carsten. Haben wir alles schön.
Ins die Shownotes für euch.
Das ist schön verpackt. Packt. So, jetzt haben wir es, bevor es an unser neues Story-Thema geht, ist gerade was verschwunden. Also, es geht um unser neues Story-Thema. Es geht um
neues Story-Thema. Oui.
Jetzt bräuchten wir hier bräuchten wir einen Jingle.
Aber jetzt bin ich verwirrt, weil ich war nicht vorbereitet.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Der Paulanergarten?
Da kam der Paulanergarten. Warte, ich setze mir mal eine Marke.
Geschichten aus dem Paulanergarten. Ne, lass den doch, ich finde gar nicht so schlecht da. Das ist dein persönliches Thema, Marian. Die Story hinter dem Song, eine Kategorie seit letzter Woche. Fun Fact, ich habe sogar schon Hörer-Feedback bekommen und wenn es gut läuft, haben wir in absehbarer Zeit den ersten Hörerbeitrag zu Songs, die einen unserer Hörer in dem Fall gefesselt haben. Der hat schon zugesagt, wir kriegen da ein Snippet. An der Stelle der Aufruf an alle, die das hier hören, fühlt euch frei zu partizipieren. Je mehr wir da haben, desto besser. Und wir werden mit großer Freude auch eure Lieblingsgeschichte hinter dem Song hier
auf jeden
abspielen.
Fall. Und auch technisch nicht sehr aufwendig. Das geht mittlerweile richtig gut. Einfach nur mit dem Smartphone vor die Nase gehalten. Lässt sich super machen und ist audioqualitätstechnisch auch wirklich, wirklich toll. Also keine Angst, ihr kommt richtig gut rüber, wenn ihr das selber macht mit dem Smartphone. Da braucht ihr keine teure Technik für.
Finde ich großartiges Feedback.
Finde ich auch geil. Ja, sollen wir einsteigen?
Ja.
Dann
springen wir rein. Jetzt
mal so seelisch und moralisch hier drauf vorbereiten. So, machen wir es einfach mal ganz stumpf so.
Es ist 1996.
Nee, stimmt nicht. War nämlich 1997 bei dem Thema, wo es heute drum geht, oder den Künstler, den ich mir da heute rausgesucht habe. Und zwar ging es auch um, mehr oder weniger, ihr habt es gerade gehört, das war Fettes Brot, kennt jeder. Und in dessen Dunstkreis sind die beiden nämlich auch quasi zusammengekommen und entstanden. Und zwar, um wen geht's hier? Um Thomas Jensen, aka DJ Rabauke aus Flensburg und Daniel Ebel, alias La Russo, beziehungsweise später Dendemann aus Menden im Sauerland. Und der Track, um den es da geht, das ist dieser hier.
Und er so wie aus heiterem Himmel, so Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Und ich so, ja, das ist richtig. Und er so, bist du auch Rapper? Und ich so, ja, so Hobby. Und der Typ so original, so.
Oh, welch ein Zufall, das bin ich nämlich das auch.
Und ich so, setz dich, nimm den Keks, fühl dich wie zu Hause und lass doch mal hören, was du kannst. Und schon ging das alte Gejammer los von wegen. Er und seine harten Kollegen verpassen den Zies den letzten Segen. Und ich so, Auszeit, bleib mal sportlich jetzt. Ich knabber meine Pizza, dreh die Mucke auf, guck zu, wie dein Kopf nickt.
Denn das, was die beiden da fabriziert haben an der Stelle, war tatsächlich die Erfindung eines komplett neuen Hip-Hop-Styles. Und zwar war es dieses Sample, das ihr da gerade zum Einstieg gehört habt, zum Live-Sprachgesang. Und jetzt habe ich gerade vergessen, welcher Ami das war, der das vorher schon mal gemacht hatte. Aber Thomas Jensen, also der DJ Rabauke, seines Zeichens der Tour-DJ von Fettes Brot, und deswegen haben wir nämlich auch dieses Jingle von Fettes Brot am Anfang gehört, der hatte bei einem Soundcheck, bei dem der liebe Dendemann anwesend war, nämlich genau das gemacht auf dem Soundcheck, ein paar kleine Samples einfach reingemischt in diese Rap-Geschichten, was gar nicht zum Programm gehörte. Und das fand er so geil, dass er quasi ihn nicht mehr weglaufen hat lassen. Es war wohl in Neumünster, aber da sind die sich bis heute nicht einig, die beiden, wo das genau war. Und daraufhin haben sie dann tatsächlich zusammen die Truppe 1-2 gegründet. Und dieses Lied da so, er so, ich so, war ein absoluter Knaller damals. Ich denke, ich habe es hier so an den leicht nickenden Köpfen gesehen im Hintergrund. Selbst Carsten musste mitnicken. Irgendwie kam da auch noch mal so ein bisschen Erinnerung hoch aus der Zeit. Weil es war wirklich eine verrückte und wilde Zeit. Und diese Sport-EP, wo dieser Song drauf war, die halt auch durch ganz Deutschland ging, hat sich noch so ganz nebenbei einen ganz wirren Ruf erarbeitet. Und zwar, es gibt dafür keine wirklich fundierte Quelle, aber jeder weiß das und es steht überall. Es war 1998 die meistgeklaute CD im Makromarkt in Hamburg. Ja.
Punkt, genau. Da siehst du mal, was für Streiche die Augen einem manchmal spielen, weil ich dachte schon, nee, wen interessiert die meistgekaufte CD in einem alten Makromarkt?
Nee, es war die meistgeklaute und tatsächlich ist es den beiden auch noch bis heute zuzuschreiben, warum in keinem Supermarkt oder irgendwo eine CD in der Hülle liegt, sondern die CDs rausgenommen werden und die Hüllen leer hingestellt werden. Das gab es vorher nicht. Das ist erst danach tatsächlich entstanden, dass die CDs, also nur noch die leeren Hüllen ausgestellt wurden.
Bis im Jahre 2022 die Briten anfingen, auch noch bloß Butterpapier zu legen.
Dieses Ich so, eher so, war halt auch, im Hintergrund haben wir es noch gleich am Laufen, war halt auch so puristisch runtergebrochen. Wir haben nur ein Bass-Sample, den knarzigen Dendemann, der da vor sich her rappt. Ein paar kleine Cuts von anderen Deutschrappern, ne, diese kleinen Jingles, die da eingebaut wurden. Und das hat funktioniert. Das war ein Konzept und die sind damit gechartet. Mit ihrem Album, was dann danach erschienen ist, das, weil die EP kann ja nicht in die Charts, ne, also erst die Alben gingen in die Charts. Und der liebe Dendemann, der hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit ein Album veröffentlicht, da nicht für. Und ist damit auf Platz 1 in den Albumcharts eingestiegen mit dem Release 2019 war das, glaube ich. Und ist damit tatsächlich bis heute der langlebigste noch aktive Chartrapper Deutschlands. Das war so eine Info, die ich in diesem ganzen Recherche zusammen, das war mir nicht bewusst, das wusste ich nicht. Also das ist, ich dachte, ich habe was Besonderes mit dieser Sport-EP, die ich tatsächlich mein eigen nenne. Aber dass ich das jetzt wirklich neben dem da nicht für Dendemann-Album dazustellen kann und demnächst auch noch erzählen kann, guck mal, das ist hier der langlebigste deutsche Rapper überhaupt. Das ist schon krass. Also das hat mich auch nochmal überrascht in der Recherche. Ja, das mal so zur Story hinter dem Song 1-2, die ja nun wirklich kaum noch irgendwo so im Gedanken sind. Ne?
Ja, aber fairerweise musst du ja auch sagen, gerade zum Thema Dendemann, dass der natürlich den auch verdiente Attention in der Vergangenheit hatte durch Jan Böhmermanns Magazin Royal.
Ja, 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 klar.
War ja ganz lang als Frontmann oder als musikalischer Begleitact immer am Start war. Und somit ist er ja auch sehr lang oder bis zu dem Wechsel zum bei Böhmermann war er ja auch sehr, sehr medienpräsent jede Woche gewesen.
Ja.
Das heißt, das hat sie ein bisschen einfacher gemacht. Ja, das schmälert nicht die Leistung, um Gottes Willen, da nochmal auf 1 zu charten. Aber er hat natürlich schon so ein bisschen den Weg bereitet bekommen, sage ich mal, durch
die ständige Präsenz von Böhmermann. Wobei es war 2017, wo er bei Böhmermann aufgehört hat und das Album kam 2019. Also es waren auch nochmal 2 Jahre dazwischen, ne? Also,
nein, ist ja schon so lange.
Ja, echt, ja. Das ist ja so echt krass, auch in dieser Recherche nochmal so, boah, was, so lange ist das schon wieder her? Bam. Also es ist...
Zeit vergeht.
Ja, es ist echt der Hammer. Wir verlinken euch die Lyrics von diesem grandiosen Song Ich so eher so. Ihr müsst euch das einfach nur mal durchlesen. Weil einfach so kleine Zeilen da draus wie Hip-Hop ist... wo habe ich es jetzt? Ich hatte es mir extra markiert. Jetzt ist es weg. Gescrollt hier, shit. Hip-Hop als Pizza wäre eine große Doppelte, alles Deluxe. Und Hip-Hop ist wie Pizza auch schlecht noch recht beliebt.
Ja, wahre Worte. Mhm. Aber auch da musst du sagen, dass alle Tracks von 1-2 und alle Texte von 1-2 mehr als lyrische Meisterwerke sind mit einem sehr, sehr angenehmen, ansprechenden Wortwitz.
Auf jeden
das
Fall.
Das ist schwer zu toppen, ja.
Also gerade halt das erste Album, was dann danach kam, ne, das du hattest ja Danke gut heute schon mal eingeworfen.
Immer noch ein Evergreen-Klassiker. Ja.
Das ist einfach, ja, genau. Und es ist zeitlos. Also das habe ich halt heute, ich habe dann tatsächlich auch die EP heute im Auto auf der Rückfahrt nochmal gehört. Und dachte mir so, Alter, das ist What? Das kannst du heute genauso noch auflegen. Es läuft. Geil.
Um es mit Boot zu sagen, türig sicher.
Ja.
Ja.
Aber da habe ich mal eine Frage an den lieben Carsten. Sag mal, kennst du Zündfunk?
Ja, sicher.
Es war mir überhaupt gar kein Begriff.
Ja, das kann mit... Wo man aufgewachsen ist, zusammenhängen.
Für mich ist tatsächlich Rockpalast ein Begriff gewesen, obwohl ich ja aus dem Süden von Berlin komme und der Rockpalast ja eigentlich ein WDR-Thema ist, aber irgendwie war der halt auch beim Sender Freien Berlin, also beim SFB, wurde der ja auch ausgestrahlt und gepusht. Und deswegen Rockpalast war mir ein Thema, aber dieser Zündfunk vom Bayerischen Rundfunk, also vom BR2, vom Bayerischen Radio, das war mir überhaupt kein Begriff und ist über 40 Jahre am Start.
Das war das Einzige, was du auf BR2 hören konntest.
Habe ich mir fast gedacht.
Ja, ich,
so vor allem als junger Mensch, weil Eltern haben ja dann die dazu, Bayern 1 ist Bayern 3 ist das klassische Radio, Bayern 1 ist so ein bisschen... Damals waren es so die 60er, 70er, heute wird zeitgenössische Musik für Leute, die in den 70er, 80ern aufgewachsen sind, gespielt. Und Bayern 2 war halt immer eher so der, ja, viel Klassik und eigentlich unhörbar für Heranwachsende. Es sei denn, Du bist zufällig auf den Zündfunk gestolpert und dann bist du hängen geblieben.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe im Rahmen der Recherche bin ich drauf gestoßen auf eine Sendereihe, die nennt sich History of Rock'n'Roll, das Zündfunk, das sie letztes Jahr angefangen haben. Bis heute sind's.
Das hört sich jetzt nach einem Thomas Gottschalk
an. Nee, es ist eine Art Podcast, also eine Sendereihe. Gibt es als Podcast, gibt es als Sendung.
Ja.
Sind 13 Folgen bis heute. Und ist gespickt mit Interviews aus den ganzen Archiven, aus der kompletten Sendezeit des Zündfunks. Und die Folge 8 war halt das Thema für mich, weil die beschäftigt sich nur mit deutschem Hip-Hop vom Start bis heute so ein bisschen. Und da waren so viele super krasse Interviewschnipsel mit bei, von allen, wirklich alle, Fettes Brot, Fanta, Torch, wie sie alle heißen. Also alles dabei. Und ist eine Hörempfehlung, wirklich. Also toll gemacht, sehr professionell aufbereitet, wen die Geschichte der Musik und das Rock'n'Roll und wieso sogar Hip-Hop zu Rock'n'Roll gehört irgendwie und so weiter, wen das interessiert, kann ich das nur empfehlen. Ich werde mir da noch ein paar mehr Folgen von reinziehen, weil ich da echt positiv überrascht wurde.
Hast du geguckt, gibt es das auch als Podcast? Da muss man das auf die Website.
Also es ist in der ARD-Audiothek drin. Also dementsprechend gibt es das mit Sicherheit auch als Podcast.
Ja, ich habe es hier gerade aufgerufen. Ich kann es jetzt als Format auch noch nicht. Es geht los mit Part 1, History of Rock'n'Roll, The Early Years. Da ist Johnny Cash als Bild. Dann kommt The Modern Age. Dann haben wir ein Bild von David Bowie. Das wird The Modern Age sein. Dann kommen die Part 4, die fetten Jahre. Krautrock. Oh Gott, Krautrock ist auch ein Thema für sich. Ja.
Oh Gottes Willen. War das nicht die für den Werner Soundtrack das gemacht haben?
Und hier die goldene Hip-Hop-Ära, Part 6.
Dann geht's mit Hip-Hop im Allgemeinen halt los und dann.
Part 7 ist Punk.
Und Part 8 ist dann
Part 8 Hip-Hop in Deutschland, da sind wir genau bei dir. Und dann kommt noch Electronic Rock'n'Roll, Heroes of the Zeros.
2000er.
Okay. Rock'n'Roll, Our Heroines. Disco Edition, ja, aber warum nicht? Und dann kommt nochmal Our Heroines, also unsere weiblichen gendert man da auch unsere Heldinnen oder unsere weiblichen Helden?
Ich habe einfach beides. Heroin
gelesen. Unsere Heldinnen.
Ja, nice.
Die Mehrzahl von.
Aber weibliche Heldinnen ist so wie der weiße Schimmel. Oder das ist doch doppelt gemoppelt. Ein wie heißt das Ding? Ja. Tautismus oder so ähnlich. Ja, nice. Dankeschön, Marianne.
So, der Heiko hat sich schon dunkel gemacht wegen dem Kommentar, den er da reingeschrieben hat.
das ist einfach, ich habe vergessen, den Licht anzumachen. Ich habe eben erstmal die Jalousien hier hochgemacht, damit ich überhaupt noch was sehe. Ja, das ist halt das Tückische, wenn rundherum verglast ist und du hast abends die Sonne von hinten, dann siehst du wieder nichts, dann machst du alles runter und irgendwann ist Podcastaufnahme und dann hast du kein Licht, dann siehst du auch wieder nichts. Ja, wie, das machst du jetzt verkehrt.
Es ist langt, wenn dein Monitor dich beleuchtet von vorne.
Yeah.
Das schöne Blau.
Das hat dann diesen Webcam.
Genau.
Nein, ich rede mich nur in
die Antlitz, im Antlitz des kalten Monitorlichts der Podcaster.
Vielleicht noch abschließend, ja, so doch noch ein bisschen Tech, Gadget, whatever. Rein aus privat-beruflichen Gründen, Marian. Die neuen iPhones stehen vor der Tür. You heard about it?
Ich höre Gerüchte, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da viel dran ist gerade an dem, was da so gerüchtelt wird.
Die Größen stehen schon mal fest auf jeden Fall. Es wird kein Mini mehr geben. Ja, und wie sagt man das? 6,1 und 6,7 sind glaube ich, die Größen dann. Ein 14 Pro, ein 14 Max und ein 14 Pro Max.
Das ist das,
was. Es wird zwei Max-Varianten geben.
Das ist das, was bis jetzt gemunkelt wird und so weiter und so fort, ne? Aber genauso hatte ich heute Vormittag irgendwo gelesen, sagte ein Analyst, ja, aber es könnte natürlich sein, dass es nach wie vor ein Mini-Modell geben wird, aber was dann genau die gleichen Abmessungen hat wie das 13er. Weil es eigentlich keinen Sinn macht, da irgendwas dran zu verändern.
Das 13er Mini ist EOL gesetzt.
Ja, 13 Mini, aber auf der gleichen Größe, gleiches Gehäuse, quasi dementsprechend hättest du nämlich keine Hinweise darauf, dass es ein neues Mini gibt. Das war seine Sicht der Dinge, die er da...
Ich fand es nur interessant, dass da zwei Max-Varianten auf jeden Fall kommen.
You are fake.
Genau, we will see, ja, der Rest wird die Zeit bringen. Ob da jetzt USB-C drin ist oder nicht und überhaupt in welche iPads kommen und überhaupt USB-C.
Ja, da haben wir viel Futter für viel Podcast.
Ja, also mir würde es ja schon mal reichen, wenn jetzt MacBook Airs geliefert werden würden, ne? Nachdem man sie ja jetzt bestellen kann, wenn sie dann auch geliefert werden würden, das wäre ja schon cool.
M2 Airs.
Mit den Worten meines befreundeten Apple-Headers zu sagen, irgendwann im Juli.
Ja, also die ersten bestätigten Liefertermine hatte ich gestern gesehen, war für Anfang August und Mitte August.
Ja. Ist doch fair, ist doch gut.
Wird schon.
Ja, gut.
Ja, ein Traum, Leute. Ja, ich wollte nur noch ein bisschen Tech mit reinbringen, ja, sonst wäre gar nicht.
Ah, das hat sich jetzt.
So what? Nein, we will see.
Voll gelohnt. Raus mit Tech aus der Kiste. Leute, das war's für heute und mal schauen, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Kann sein, dass wir euch zwischendrin noch das eine oder andere Nugget hinschmeißen, aber wir kommen wieder, auch wenn wir nicht nächste Woche wieder in einem Podcatcher automatisch auftauchen. Und wenn das so ist, ich wünsche euch was.
Gute Nacht.
Schönen Sommer, Leute. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt, Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viert's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.